Wir kommen nun zur Predigt. Ich möchte einmal noch mal bitten für diese Predigt. Gott, gib mir die richtigen Worte zum Predigen heute. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Heute als Predigttext habe ich 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12 bis 17. 2. Timotheus 3, Vers 12 bis 17. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Denn böse Menschen und Verführer werden es immer Ärger treiben. Sie verführen und werden verführt. Du aber bleibe in dem, was du gelernt und worauf du vertraut hast, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich weise machen können zum Heil durch den Glauben an Christus Jesus. Denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk befähigt sei. Ja, das Thema der Predigt heute, das habe ich mal einfach genannt Gegenwind, weil wir halt Gegenwind erleben, ne? Wie ich gerade in Vers 12 gelesen habe, alle, die gottesfürchtig leben wollen, die werden irgendwo Verfolgung erleiden. Und wir erleben es so zur Zeit auch so, ne, dass die Medien immer mehr halt gegen uns Christen auch irgendwas bringen und so. Und in anderen Ländern gibt es viel mehr Verfolgung. Und ich glaube, dass auch hier in unserem Land es ja sich verändert. So, wer nicht irgendwie eine gewisse Einstellung hat zu gewissen Themen, der ist halt nicht in Ordnung. Und wenn wir diese Einstellung nicht als Christen teilen können, dann wird man uns halt verfolgen. Und ich habe halt diese Woche gehört, fand ich so ein gutes Beispiel, irgendwo habe ich das gehört, so auch über die Christenverfolgung, dass das mit einem Flugzeug verglichen wurde. Ein Flugzeug kann nur mit Gegenwind starten. Ne, wenn man mal so am Flughafen guckt, die starten immer gegen den Wind. Deshalb, wenn man jetzt hier auch in Leipzig mal am Schladitzer See ist im Sommer und dort halt guckt, ne, manchmal landen, sieht man die Flugzeuge im Landeanflug, dann ist Westwind, und wenn man die Flugzeuge da starten sieht, dann ist Ostwind. Ich möchte das nochmal ein bisschen weiter ergänzen. Ein Flugzeug kann nur bei Gegenwind überhaupt fliegen. So, wenn die Tragflächen von einem Flugzeug keinen Gegenwind bekommen, dann gibt es keinen Auftrieb und dann kann das Flugzeug nicht fliegen. Also nur solange ordentlich Gegenwind auf die Tragflächen kommt, kann es überhaupt ja in der Luft bleiben. Wenn diese Strömung abreißt, dann fällt es wie ein Stein vom Himmel. Also nur mit Gegenwind funktioniert das Prinzip Auftrieb, womit halt ein normales Flugzeug fliegt. Möchte ich gern halt wirklich dazu noch ergänzen. Also es ist nicht nur zum Start, es kann nicht in die Luft gehen, aber auch nicht in der Luft bleiben, wenn nicht Gegenwind auf die Tragflächen kommt. Das ist halt Physik, kann man sogar mit einem Blatt Papier einmal ausprobieren. Man kann ja über ein Blatt Papier so pusten, dann geht es hoch. Ja, und das ist im Prinzip dieser Gegenwind, mit dem halt eine Flugzeugtragfläche funktioniert. So, aber wir wollen nicht noch mehr zur Physik kommen mit Überdruck unter den Tragflächen und Unterdruck über den Tragflächen. Das lassen wir mal weg. Wir merken uns einfach nur, ohne Gegenwind kann es nicht starten und nicht fliegen. Ja, und mit uns Christen ist es eigentlich genauso. Wir, oder mit unserem Glauben geht es nur bergauf, wenn wir in die Gegenrichtung dieser Welt laufen. In dieser Welt sind wir ein Gegenwind und die Welt ist Gegenwind. Also die Welt, wie sie so ist, alle weltlichen Dinge, die in Sünde sind, die sind so gegen uns. Und das wollte ich heute eigentlich mal so durchsprechen mit euch. Und hier sagt ja die Bibel wirklich, das gilt für uns alle. Also eine andere Bibelstelle sagt auch, wehe, wenn nur gut von uns gesprochen wird, als Warnung, wenn nicht auch mal schlecht von uns gesprochen wird. wenn nicht Verfolgung irgendwo kommt, ob sich jetzt so in Worten ist oder auch in Taten, was man so in manchen Ländern erlebt, wo auch in Deutschland zu wenig darüber berichtet wird, über Christenverfolgung in anderen Ländern. So, wenn man diese Zeugnisse von Open Doors so sich mal anschaut, kann man gerne mal auf YouTube sich angucken, diese Zeugnisse von Open Doors, die sich um verfolgte Christen kümmern. Es ist immer so ein Wahnsinn und wir sind in so einer Bequemlichkeit. Nee, mir passt das jetzt nicht, mal zum Gottesdienst kommen. Ach, das sind ja 1000 Meter zu laufen oder mit der Straßenbahn zu fahren, 1 oder 2 Haltestellen. Oder sowas. Ich kann das nicht. Nein, ich bin zu müde, ich bin zu faul und andere riskieren ihr Leben. Hier gibt es welche, die sind in der Ehe so gespalten. Vielleicht geht halt der eine Partner in die Baptistengemeinde, der andere Partner in die Pfingstgemeinde. Solche Sachen gibt es ja bei uns. So, in anderen Ländern kann es auch sein, dass die getrennt zur Gemeinde gehen. Einfach für die Kinder, wenn einer umkommt, dass noch das andere Elternteil da ist. Weil so eine Verfolgung ist, die also aus Sicherheitsgründen nacheinander gehen oder an einen anderen Ort, wenn irgendwo was passiert, dass noch das andere Elternteil da ist. Und hier in Deutschland streiten wir uns um banale Dinge. So, das möchte ich einfach mal über dieses Thema sprechen. Wir werden alle Verfolgung erleiden. Das ist nicht immer alles nur schön, aber wir leben mit Jesus, wenn wir gottesfürchtig sein wollen und wirklich mit ihm gehen wollen, dann ecken wir in dieser Welt an. Ich glaube, das ist das nächste Thema, noch gleich anecken. So, aber Gott lässt das auch zu. Es ist ja eine begrenzte Zeit. So, es kann mir keiner sagen, dass also jetzt diese Zeit ist kurz und im Himmel ist die Zeit 1000-mal länger. Mathematisch völlig verkehrt, sowas zu sagen. Die Zeit im Himmel, wenn wir mit Jesus gehen, ist unendlich. Also das ist vernachlässigbar klein hier, das ist alles begrenzt. Danach kommt die Ewigkeit. Als mathematisches Symbol ist es eine umgekippte 8. Also man kann es nicht mit einer Zahl ausdrücken, auch nicht mit der größten Exponentialzahl. Es ist unendlich. Es ist mehr als eine definierte natürliche Zahl. Und deshalb ist dieses Leiden hier nur kurz. Aber was würde passieren, wenn wir auch immer Überfluss hätten und nie Bedrängnis? Würden wir im Glauben überhaupt durchhalten? Ach, wie oft fragen wir noch Gott, oh Gott, wir brauchen das... versorge du uns, oder mach du uns wieder gesund, oder hilf uns hierbei, da gibt es irgendein Problem, hilf auf der Arbeit, ich weiß dann nicht weiter, bewahr uns vor Unfällen, wenn wir unterwegs sind oder irgendwas. Ich habe hier mal 5 Punkte aufgeschrieben, wir würden ja nie nach Gott fragen müssen, dass er uns versorgt, auch würden wir dauernd vergessen zu beten. Wir würden nur abgelenkt sein, ach, wir würden ja endlos Urlaub machen und ach nee, Gott, doch jetzt nicht, jetzt machen wir erstmal das und das und das und das. Also Gott, da wäre ja gar keine Zeit mehr für, weil wir ja so viel anderes Schönes machen. Wir würden auch so zufrieden sein mit allem und dann vergisst man auch Gott so schnell. So, wenn Alltag ist, wenn viel zu tun ist, dann bin ich sehr bewusst, morgens diese halbe Stunde früher aufzustehen, um zu beten und beim Frühstück Bibel lesen zu können, dann achte ich da sehr drauf. Ja, und wenn ich zu wenig schlafe, dann ist das halt mal so, dann muss das mal am Wochenende nachgeholt werden. Aber es hat meine Priorität. Wenn man jetzt gerade in Urlaub ist oder gerade Ferien sind, ja, da ist das dann schon schwieriger mit dem pünktlich Aufstehen. Ja, dann trödelt man so lang, bis alle wach sind oder so und man irgendwas anderes macht. Ist viel schwieriger, als zu sagen, ja, an einem Tag wohl zu tun ist, ja, aber diese halbe Stunde, ein bisschen extra Zeit muss morgens noch sein, dafür stelle ich jetzt den Wecker einfach ein bisschen früher. Ja, und wenn es nie Bedrängnis kommt oder so eine Verfolgung, ja, dann suchen wir auch nicht mehr nach der Beziehung mit Gott. So fragen wir Gott, oh ja, die Menschen reden vielleicht schlecht über mich, aber Gott, beruhige du mich, schick mir deinen Heiligen Geist, dass das gar nicht an mich rankommt. So, dass wir das aushalten können. So, dann suchen wir ja viel mehr nach Gott, als wenn jetzt alles gut ist. Ja, da brauchen wir ja nicht nach Gott fragen. Also so würde es uns gehen, dass wir Gegenwind haben. Und dieser Gegenwind, dafür brauchen wir auch eine Kraft. Und da lese ich mal 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 4. 1. Johannes 5, Vers 4. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. So, hier, ich wollte erstmal über das Thema Überwindung kommen. Ne? Um etwas zu überwinden, da braucht man Kraft. So, ich bin schon ein bisschen zu weit, als meine Notizen und Bibelstellen sind. Wir brauchen halt Überwindung. Ne? So, diese Welt ist überwunden. Aber dafür brauchen wir eben eine Kraft. So, das geht nicht, wenn man da nichts für tut. So, da können wir auch nochmal auf dieses Beispiel zum Flugzeug zurückzukommen. Ja, um dann abheben zu können, um diesem Gegenwind halt zu trotzen, da braucht er Schub und dafür auch eine Menge Treibstoff. Also wenn man so ein Flugzeug nimmt über den Atlantik nach Amerika oder hier mit Cindy nach Peru, das sind ganz schön große Mengen, die vorher in die Treibstofftanks rein müssen. Ich glaube, für so einen Transatlantikflug braucht man ja zigtausend Liter Kerosin für so ein großes Flugzeug, die halt vorher da reingetankt werden. Sonst sagt der Pilot, nee, wir können noch gar nicht losfliegen. Hier der Treibstofftank ist noch nicht so voll, dass wir jetzt über den Atlantik kommen. Ihr müsst noch mal mit dem Tankwagen hier ran, macht das mal voll und dann können wir losfliegen. Dann haben wir diesen Treibstoff, um in diesem Gegenwind trotzen zu können. So, dann bekommen wir diesen Schub, dann halten die Triebwerke, können dann auch 10 Stunden lang Schub geben, bevor der Tank leer ist, je nachdem, wo man halt hinfliegen möchte. So, diese Kraft, die eine ganze Menge ist für ein Leben mit Jesus, die können wir gar nicht selber aufbringen. Die muss von Gott kommen. Ne? So, und ihr kennt vielleicht sicher das Vaterunser-Gebet. Ne? Da beten wir ja auch am Ende oder je nach Version. In der Matthäus-Version steht das ja auch drin. Ist ja alles Gottes Wort. Bei Matthäus steht dann auch am Ende drin, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Kraft, sein ist die Kraft. Er gibt diese Kraft. Er versorgt uns mit diesem ja, geistigen Treibstoff, nenne ich es mal wieder, wenn man das mal wieder runterbrechen möchte. Und das ist eben eine Kraft, die wir von Gott bekommen, die wir durchs Evangelium bekommen. Römer 1, Vers 16. Römer 1, Vers 16. Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben. Zuerst die Juden, aber auch die Griechen. Gilt für alle Nationen. Israel zuerst, das war von Jesus seine Politik, weil er der König der Juden ist, muss sich ja erstmal um die Juden kümmern. Aber dann gilt es auch für alle. Wir alle sind durch das Kreuz erlöst, wenn wir an Jesus glauben, und er gibt uns, also das Evangelium, die Nachricht vom Kreuz, die gibt uns Kraft. Deshalb sprechen wir sogar von der Kraft des Kreuzes. Das finden wir in 1. Korinther 1, Vers 18. Können wir auch nochmal lesen. Lese ich eh gerne diese Bibelstelle, die ist so wichtig. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Ja, durch das Kreuz bekommen wir Kraft von der Erlösung. So. Die Verfolgung, die kommt von denen, für die das Kreuz Torheit ist. Ja, die wollen das nicht wahrhaben. Die kommen ja gar nicht gegen uns mit Argumenten an. So, was ist denn an uns Christen böse? Was ist denn, wenn wir zum Beispiel sagen, ja, Gott hat uns als Mann und Frau geschaffen. So, das kann jeder Biologe bestätigen. Die halt meinen, das würde nicht stimmen, die kommen halt nicht mit verständlichen Dingen her. Das ist so eine Ideologie, dass es irgendwie, weiß ich nicht, 100 Geschlechter gibt oder keine Ahnung. Das stimmt ja nicht, aber das ist dann eben so eine Torheit, an solche Dinge zu glauben. Und also die wollen das nicht wahrhaben. Wenn die Wahrheit wehtut, dann kommt diese Verfolgung. Oder wenn wir Korruption ansprechen, solche Dinge, wo Sünde ist. So, wie oft hören die Leute so gerne, solange man nur Schönes predigt, aber wenn man von Sünde predigt, dann ist vorbei. Ja, dann ist man sowieso politisch auch schon gar nicht in Ordnung, ne? Dann, wenn man halt über Sünde im Land spricht, nein, es hat doch alles gut zu sein und nichts ist gut. Wir Menschen sind nicht gut, wir brauchen alle Jesus. Und so, wenn halt diese Wahrheit so richtig wehtut, dann gibt es mehr Verfolgung. So in richtig korrupten Ländern gibt es halt mehr Christenverfolgung. So Länder, die halt sehr Korruption bekämpfen, da gibt es keine Christenverfolgung. Aber wenn halt irgendwo was Dinge nicht stimmen, man irgendeine Ideologie durchsetzen möchte, die gegen Gott ist, ja, dann muss man uns Christen verfolgen, weil wir halt dagegen sprechen von der Sünde, dass das nicht in Ordnung ist. Das müssen wir wissen, deshalb haben wir eben diesen Gegenwind. Und Gottes Kraft, die ist unbegrenzt. Ne? Gottes Heiliger Geist ist unbegrenzt. Und wir dürfen Gott nicht klein machen. So. Wenn jetzt so ein Flugzeug nicht gut vorankommt, weil halt vielleicht ist da Turbulenz oder sehr doller Gegenwind und so. Ja, was macht dann der Pilot? Ja, der geht mal an seinen Hebel und gibt mal ein bisschen mehr Schub, dass die Triebwerke mehr Schub geben. Dann bekommt das Flugzeug mehr Kraft und kann auch trotzdem Gegenwind weiterfliegen. Oder dieser Turbulenz oder was kommt. So, wenn Verfolgung ist, bekommen wir vom Heiligen Geist mehr Kraft. So, wir können das so schön auch nachlesen, wenn wir uns so mit früheren Missionaren beschäftigen. Es gibt so schöne Bücher darüber, so Lebenszeugnisse von Missionaren, wo ich auch so denke, ey, die machen Dinge, die sind auf natürliche Weise völlig unvorstellbar. Und dann, wenn es dann so gar keinen Ausweg mehr gibt, ja, dann gibt auf einmal Gott irgendwie eine Lösung, irgendeine Kraft. Wie Israel, als die da durch die Wüste gezogen sind ans Rote Meer und die Ägypter schon sagen, ach, jetzt hat die Wüste sie eingeschlossen. Sie sind am Strand, rechts sind Berge, links sind Berge. Ich habe die Stelle sogar mal auf Google Maps wahrscheinlich gefunden. Und jetzt kommen wir hinterher als Ägypter. Ja, jetzt ist vorbei. Und was für eine Kraft setzt Gott frei? Eine Kraft, die das Meer teilen kann. Ist das eine natürliche Kraft oder ist das eine völlig übernatürliche Kraft, die wir gar nicht verstehen können? Solche Dinge gibt Gott, ob im Kleinen oder im Großen. Wenn irgendwo was für uns erstmal gar nicht so möglich ist, aber Gott sagt, nein, ich habe das jetzt aber so vor, dann macht er das mit kleinen Dingen. Wo die Esther als Baby so krank war und die Ärzte, wie Gott mir offenbart hat, dann nicht mehr helfen konnten und Gott es einfach geheilt hat. Oder diese Kleinigkeit, als ich mit den Schwiegereltern mal im Berliner Flughafen feststeckte, weil sie nicht mitfliegen konnten, weil irgendwie so ein Formular fehlte. Das war noch in der Corona-Zeit und wir das einfach nicht mehr geschafft haben. Und am Ende gab es eine Lösung dafür. So, ging das dann doch, wo ich gedacht habe, ach, jetzt ist Ende, jetzt waren die genau 90 Tage in Schengen und kommen nicht raus und dürfen aber auch nicht länger bleiben. Aber Gott hat einfach eine Lösung gegeben. Sie konnten dann halt, haben sie halt noch auf ein anderes Flugzeug umgebucht und die das gemacht hat, hat sich bei mir bedankt am Ende, dass ich doch eine Lösung für sie hatte, für das Problem. Es sind so schöne Sachen. Gott macht so Dinge, wo man gar nicht dran glaubt, dass die so möglich sind auf natürliche Weise. Und dann auf einmal geht's. Auf einmal versorgt Gott völlig übernatürlich. So, also seine Kraft dürfen wir nicht begrenzen. Es ist sogar gegen Gott, wenn wir sagen, ach nee, Gott, das kannst du nicht. Ja, Gott ist doch alles möglich. Wir wissen nicht mal, wie groß das Universum ist, was Gott nur mit seinem Wort so mal eben erschaffen hat. Ich nehme mir jetzt mal 6 Tage Zeit, aus göttlicher Sicht 6 Tage, und dann ist das alles fertig. So, ja, und wir wissen nicht, wie weit die entferntesten Sterne überhaupt weg sind und wie viel es gibt. Wir können das gar nicht zählen, aber mein Gott kann nicht irgendwas machen. So. Ja, also es ist nur so wichtig, eben an Gottes Wort festzuhalten, damit wir nicht verführt werden. Wir haben das ja gerade so in der Bibelstunde auch als Thema, so über die Verführung, die kommt in der Endzeit und dass wir festhalten müssen. Deshalb sage ich, liest täglich Nachrichten. Wenn es die Nachrichten mit Wahrheit sein sollen, garantiert keine Fake News, dann täglich erstmal Bibel lesen. Also die gute Nachricht, vernünftige Nachrichten, das steht, findet ihr in der Bibel. Systematisch Bibel lesen ist so ein Segen, weil man dann einfach mal alles so liest. Und am Ende, da lernt man jedes Mal irgendwie was Neues bei. Und das ist so wichtig in dieser Zeit, dass wir Gottes Wort wieder kennen. Deutschland muss Gottes Wort wieder kennenlernen. Wir kennen es doch gar nicht. Es wird nur irgendwas gepredigt, aber wir müssen predigen, dass wir die Bibel wieder lesen müssen. Es dauert 20 Minuten am Tag, zu sagen, ich lese etwa 3 Seiten Neues Testament, etwa 3 Seiten Altes Testament und einen Psalm. Dann schafft man etwa 3-mal im Jahr das Neue Testament, ist da immer up to date. Man schafft jedes Jahr einmal das Alte Testament, bekommt da so über die Zeit doch einen viel besseren Überblick und schafft auch noch 2-mal im Jahr die Psalmen, und es dauert etwa 20 Minuten pro Tag. Kann man auch, also ich mache das gerne beim Frühstück, oder es geht, vielleicht hat man 20 Minuten Bahnfahrt irgendwo. Oder 2-mal 10 Minuten irgendwo hin zum Sport und 10 Minuten wieder zurück, kann man die Zeit nutzen. Mache ich selber schon mal so. Also man findet so eine Lücke. Möglich ist es vielleicht auch als Hörbuch, wobei da ist das Tempo dann festgegeben. Das ist nicht immer so angenehm, wenn man dann eine Zeile verpasst, kann man sie nicht eben nochmal hören oder muss dann irgendwie sehr aufmerksam da drin rumscrollen. Beim Lesen ist es einfacher. Und dann werden wir bewahrt, hier diese Warnung, die da steht in Matthäus 24, Vers 24. Die hat man nämlich diese Woche in der Bibelstunde. Matthäus 24, Vers 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstellen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Müssen wir aufpassen. Nicht so interpretieren, dass Übernatürliches alles nicht von Gott ist. Einige, die übertreiben es in die andere Richtung, sagen, der Heilige Geist wirkt ja gar nicht mehr, und wenn Heilung geschieht, dann ist das deshalb nicht von Gott wegen dieser Bibelstelle. Das sind dann falsche Propheten und was weiß ich. Doch wir glauben daran, an Hände auflegen und Heilung, aber nur in dem Namen von Jesus Christus. Und wenn man so etwas macht, muss man dieser Person wirklich das Evangelium klar und deutlich predigen. Ein Gottesdienst besteht darin, zu predigen, das ist Nebenwirkung, wenn dann Zeichen und Wunder geschehen. Ne? Bei Matthäus am Ende steht drin, wir sollen das Evangelium in die ganze Welt bringen. Bei Markus steht drin, wir sollen das Evangelium in die ganze Welt bringen und es werden halt Wunder als Zeichen geschehen. So, deshalb nenne ich das immer so gern Nebenwirkung, ja, dass die Leute sehen, ja, das Wort Gottes hat Kraft bis in die sichtbare Welt. So, dieses Übernatürliche geht ins Sichtbare über. Das kann man damit zeigen, dass die Menschen glauben und dass die, denen es schlecht geht, Heilung auch dadurch erfahren. Aber wir müssen aufpassen, wenn das nicht mit dem Evangelium ist, wie wir es kennen und dann nicht aus der Bibel gelehrt wird, sondern irgendwas anderes dazu, dann müssen wir das unterscheiden können, weil ja große Zeichen und Wunder auch eben nicht in Jesu Namen geschehen sollen. Und jetzt leben wir in dieser Zeit. So, hier geht es ja um diese Endzeit, ja, wo wir nicht wissen, bis wann sie genau geht, wann Jesus wiederkommt, aber es gibt viele Indizien dafür, dass es bald soweit ist. Das Volk Israel existiert als Staat, also sie haben Israel zurück und viele Dinge sind so erfüllt, was man da so sonst noch so liest. Deshalb kann das bald sein. Gott hat vielleicht auch noch etwas länger Gnadenzeit, wir wissen es nicht. Aber wir sollen jetzt so leben, dass wir an diese Zeit denken, was Jesus vorhergesagt hat, dass es falsche Propheten gibt. Und wir das prüfen müssen. Ja, wir ecken in der Welt an. Das hatte ich eben ja schon gesagt, da war ich schon zu weit. Und wir können das schön in einem Satz zusammenfassen. Wir ecken in der Welt an, aber Jesus ist der Eckstein. Psalm 118, Vers 22 steht das unter anderem. Findet man mehrmals in der Bibel, dieses Gleichnis mit dem Eckstein. Psalm 118, Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und ich bin jetzt kein Bauingenieur, das habe ich nicht studiert, aber so ein Eckstein ist der Stein, der irgendwie alles zusammenhält in so einem Gebäude. So. Also das wichtigste Bauteil von einem Gebäude wurde verworfen. Das bezieht sich darauf, dass die Juden damals Jesus nicht angenommen haben, ihm nicht geglaubt haben. Ja, und der ist zum Eckstein geworden. Darauf ist ja die ganze Gemeinde gebaut. Also kann man sich auch mal merken, wir ecken an in der Welt, aber Jesus ist der Eckstein. Um mal so diese Wortmetapher so zu vergleichen. Ja, vorletzte Bibelstelle nochmal zurück zu dem Wind. Ich habe ja gerade von Gegenwind gesprochen, um so den Kreis jetzt zu schließen zum Ende der Predigt. Wir brauchen im Glauben ein stabiles Fundament, damit wir im Gegenwind standhalten. So, ich kann ja auch nochmal vom Flugzeug sprechen, wenn jetzt irgendwie das Flugzeug nicht so gebaut ist von der Struktur her, dass das irgendwie heftigen Gegenwind aushalten kann, dass das einfach dann statisch instabil wird oder auch bei dynamischer Last mit ordentlich Windangriffen. So, in dieses Flugzeug würde ich nicht einsteigen. So. Möchte jetzt nicht Airbus gegen Boeing oder was sich einige mit beschäftigen. Nein, das ist es nicht. Aber eben, wir brauchen ein stabiles Fundament, eine stabile Struktur, dass wir eben diesen Gegenwind, der über uns kommt, aushalten. So, und das ist der Begriff, auch ein fieser Begriff mal, den ich dazu nennen kann, in der Welt ist das Böse gemeint, für uns ist das gut, das ist christlicher Fundamentalismus, dass wir in Jesus gegründet wird. Nein, nicht, dass wir Terror in dieser Welt vorhaben. Wir wollen, also wie sich manche Fundamentalisten nennen, die halt Verbrechen begehen und irgendwie die Welt terrorisieren. Ja gut, wir terrorisieren die Welt mit dem Evangelium. Die das nicht aushalten können, für die ist das vielleicht Terror, für die halt das Kreuz eine Torheit ist. Aber unser Fundamentalismus ist, an Jesus zu glauben und Gutes in die Welt zu bringen, Gutes zu tun. Und lesen wir das Gleichnis, was nämlich Jesus dazu geschrieben hat, mal zum Abschluss. Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Da geht es um den Fundamentalismus, den wir leben. Darum, wer diese meine Rede hört, das hat Jesus gesagt, und sie tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und rüttelten an dem Haus, stürzte es doch nicht ein, denn es war auf einen Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und sie nicht tut, der ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und rüttelten an dem Haus, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Hier ist es erklärt, dass ein Haus nur hält, wenn es auf ein Fundament gebaut ist, auf Felsen, wenn es stabil ist, gebaut ist. Wer einfach irgendwas auf Sand baut, ja, das hält nicht. Das sackt gleich irgendwo ab. Und wenn dann irgendwie ein Unwetter kommt oder ein Sturm, und Gott hat mir offenbart, dass dieses Jahr 2026 ein stürmisches Jahr ist. Und das merken wir ja schon jetzt nach, was haben wir, 25 Tagen. Also es ist ja schon in der Geopolitik zumindest schon mal so viel passiert wie sonst in einem ganzen Jahr. Und ja, da muss unser Glauben so sein, dass er ein Fundament hat, dass er nicht beim kleinsten Problem halt kaputt geht. So müssen wir sein. Und dieses Fundament, das verbessern wir, wenn wir Jesus folgen, wenn wir beten, wenn wir fasten, wenn wir Bibel lesen. Und deshalb finde ich dieses Thema Bibel lesen so wichtig für unsere Zeit, weil wir in unserem Land nur noch so wenig Bibelkenntnisse haben. Also es ist echt traurig, wie wenig gelehrt wird. Und deshalb machen wir diese tiefe Bibellehre, damit wir wissen, was ist Gottes Wort, dass wir auch die Zeichen der Zeit viel besser erkennen können, dass wir die falschen Propheten erkennen können. Was ist richtig, was ist falsch? Und nicht nur hier auf Zeichen gucken, weil Jesus gesagt hat, na, der Satan, der macht auch Zeichen und Wunder. Bitte nicht so verstehen, dass alle Wunder verkehrt sind. Das hat Jesus niemals gesagt. Das glauben ja auch einige. Sagen halt die Pfingstler, das ist deshalb nicht richtig, aber das stimmt ja nicht. Das gilt für alle, dass Gott halt Zeichen und Wunder heute tut, aber wir gucken müssen, dass sie von Gott sind. Und das können wir halt unterscheiden, wenn wir Gottes Wort erstmal ein bisschen besser kennen, als wie ich mal sagen würde, so der Durchschnitt. Es ist so traurig, wie viele kennen die Bibel gar nicht gut. Und so möchte ich aber auch. Es war jetzt mal wieder viel Mahnung. Ja, meine Predigten, die sind durchaus so. Ich muss ermahnen, Gott hat mir gezeigt, ich muss vom Kreuz predigen, von der Vergebung, von Sünde. Sünde müssen wir ansprechen, Sünde im Land. Und aber eine Bibelstelle so nochmal zur Ermutigung zum Abschluss. Römer 8, Vers 35 bis 39. Römer 8. Vers 35 bis 39. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger, Entbehrung oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir den ganzen Tag getötet. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns von der Liebe Gottes zu scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und damit sage ich für diese Predigt Amen.